Athlet, ganz kurz, dieser Podcast bleibt zu 100% werbefrei und somit stets authentisch und die einzige Bitte, die ich je haben kann, ist es, dass du diesen Podcast bewertest und teilst, damit wir noch mehr Menschen erreichen und so die Fitnessindustrie von innen heraus revolutionieren können. Die Bewertung dauert keine 10 Sekunden und verbrennt garantiert nicht mehr als 5 Kalorien, aber das würde mir die Welt bedeuten und viel wichtiger, ebenso das Leben von jemand anderem verändern. Ich danke dir und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode.
Das ist so das ganz Vorsichtigste, was ich persönlich aus dieser Studie mitgenommen habe. Sie überzeugt mich nicht. Ich finde, sie ist aufgebauscht, sie ist aufgeblasen und fehlinterpretiert.
Willkommen zum No Bullshit Body, bei dem wir über die bewiesenen Strategien zur Traumfigur sprechen, neueste Studien analysieren und über das notwendige Mindset philosophieren, damit du leichter Fett verlierst, besser Muskulatur aufbaust und ultimativ mehr Spaß auf deiner Fitnessreise hast. Vor über 10 Jahren habe ich mir immer eine nahbare und authentische Quelle gewünscht, frei von Bro-Science, Mythen, Photoshop oder Anabolika. Und dieser Podcast ist mein Versuch, dir all das zu ermöglichen, was ich mir selbst jahrelang so sehr gewünscht habe. Viel Spaß beim Hören und noch mehr Erfolg bei der Umsetzung.
Ist alles falsch, was wir bisher über Protein gelernt haben? Das ist die spannende Frage für diese Podcast-Episode. Und in dieser Folge wollen wir uns ganz genau der Frage widmen, wie viel Protein kann der Körper tatsächlich pro einzelner Mahlzeit konsumieren? Es gibt hier bestimmte Empfehlungen und Richtlinien, die ich in der Vergangenheit ausgesprochen, praktiziert und auch empfohlen habe. Aber eine brandaktuelle Studie vom Jahresbeginn 2024 stellt das Ganze in Frage und ich möchte diese Podcast-Episode nutzen, einmal mehr sehr nerdig in das Thema einzusteigen und mit dir gemeinsam hier diese Studie zu analysieren, um zusammen herausfinden zu können, ob wir nicht alle bisher Protein komplett falsch konsumieren und ob die wahre oder das wahre Oberlimit, das Maximum der eigenen Proteinabsorption in Wahrheit nicht viel, viel höher ist, als wir es aus der Vergangenheit her kannten. Worum geht's ganz genau? Zu Beginn des Jahres wurde eine sehr spannende Studie veröffentlicht vom Forscher Jorn Trommelen. Und diese Studie hat im Grunde weltweit für Schlagzeilen in der Fitnessszene gesorgt. Denn angeblich können 100 Gramm Protein und vielleicht sogar noch mehr vollständig pro Mahlzeit vom Körper für den Muskelaufbau verwendet werden. Und jetzt gab es hier viele Schlagzeilen, viele Schlussfolgerungen, YouTube-Videos, Social-Media-Posts und dergleichen, die auch mich erreicht haben und auch vor allem Challenger und Challengerinnen erreicht haben, die sich jetzt zu Recht fragen, hey, reichen vielleicht 1 bis 2 Mahlzeiten pro Tag aus, solange ich auf genügend Protein komme, spielt die gleichmäßige Verteilung der Proteinzufuhr überhaupt gar keine Rolle mehr. Aber vor allem bin ich auch auf Aussagen im Internet gestoßen, die lauten, mehr Protein pro Mahlzeit bedeutet mehr Muskelaufbau. Um die Studie zu verstehen, beziehungsweise grundsätzlich auch das Studiendesign nachvollziehen zu können und damit auch wir beide ganz am Schluss dieser Podcast-Episode wirklich auf einen Nenner kommen werden, müssen wir ganz oben einsteigen und erstmal aus der Helikopterperspektive klären, worum geht es überhaupt, wie funktioniert die Muskelproteinsynthese und was hat das Ganze überhaupt mit uns und der eigenen Traumfigur zu tun. Es wird heute ein bisschen nerdiger, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Was ist grundsätzlich, beziehungsweise welche sind die Grundlagen der Muskelproteinsynthese? Worum geht es überhaupt? Und warum ist diese Studie im Grunde so spannend, so wichtig, aber auch so wertvoll für uns als Athlet? Die Muskelproteinsynthese, kurz MPS abgekürzt, man denke an den MPS-Bar, beschreibt den Prozess des Aufbaus von Muskelgewebe, jetzt habe ich schon mal weggenommen, aus Aminosäuren. Sprich, Muskelzellen wachsen, aka Hypertrophie, Muskelaufbau, und vor allem verwertet der Körper die Aminosäuren, die aus der Ernährung stammen. Protein ist nur der Über- bzw. Sammelbegriff für einzelne Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, nicht essentielle Aminosäuren und diese stammen aus der Ernährung und daraus kann der Körper Muskelzellen zum Wachsen bringen. Grundsätzlich gibt es 2 Auslöser für die Muskelproteinsynthese. Das ist auf der einen Seite das Krafttraining selbst. Ja, wir sind im Training, wir trainieren hart und intensiv und setzen einen Reiz. Darauf möchte der Körper reagieren, das Ganze ausgleichen bzw. adaptieren und er wird Muskulatur aufbauen. Also das Krafttraining ist der erste Treiber, um den Prozess der Muskelproteinsynthese auszulösen. Auf der anderen Seite haben wir die akute Proteinzufuhr, also die in einem Moment stattfindet, also mehrmals am Tag zum Beispiel, und so wird die Muskelproteinsynthese auf 2 Wege ausgelöst. Wir brauchen grundsätzlich beides, wenn wir erfolgreich Muskulatur aufbauen wollen. Wenn wir zum Beispiel nicht im Krafttraining sind und regelmäßig Protein essen, lösen wir damit zwar auch anabole Stoffwechselprozesse aus, aber der Reiz bzw. die Notwendigkeit des Körpers wird natürlich nicht so groß sein, um dahingehend auch neue Muskulatur aufbauen zu wollen bzw. aufbauen zu müssen. Grundsätzlich brauchen wir beides. Wir brauchen den Trainingsreiz und auf der anderen Seite brauchen wir die Ernährung, die diesen Trainingsreiz unterstützt, damit wir dann erfolgreich neue Muskulatur aufbauen können. Um unter dem Strich neue Muskelmasse aufbauen zu können, muss die Rate der Muskelproteinsynthese die Rate des Muskelproteinabbaus übersteigen. Beide Prozesse finden permanent gleichzeitig in unserem Körper statt. Zu jedem einzelnen Zeitpunkt haben wir aufbauende, abbauende und umbauende Stoffwechselprozesse, die permanent gleichzeitig in unserem Körper stattfinden. Die Frage, und das ist spannend für uns, lautet halt nur, welche Rate überwiegt bzw. welche Rate die andere Rate übersteigt. Grundsätzlich unterliegt diese Rate auch anderen Bedingungen, wie zum Beispiel der Kalorien- und Proteinverfügbarkeit, als auch dem jeweiligen Trainingsreiz. Klar, hier können wir dann wieder ganz grob unterscheiden zwischen Kalorienüberschuss und Kaloriendefizit. Im Kalorienüberschuss finden grundsätzlich weniger katabole Stoffwechselprozesse statt. Das heißt, es ist ein leichteres für den Körper, dass die Muskelproteinsynthese der Rate des Muskelproteinabbaus übersteigt, weshalb wir hier das Optimum für den Muskelaufbau finden. Im Kaloriendefizit sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weshalb zum Beispiel der Bedarf nach Protein und essentiellen Aminosäuren grundsätzlich steigt. Was wissen wir jetzt aber aus vorherigen Studien und wie sieht im Grunde der Kontext aus? 20 bis 30 Gramm schnell verdauliches Protein reichen aus, um die Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren. Das fanden Forscher raus unter der Studie, welche du unter dem Namen findest, Maximizing Post-Exercise Anabolism, the Case for Relative Protein Intakes aus dem Jahr 2019. Untersucht wurde das anhand von Whey-Protein, welche die höchste Absorptionsrate besitzt, mit ca. 8 bis 10 Gramm pro Stunde auf nüchternen Zustand. Das heißt, es gab keinen Einfluss durch vorherige Mahlzeiten oder ähnliches in Ruhe. Das ist auch wichtig für uns zu wissen. Das heißt, es gab keinen Auslöser oder keinen Reiz durch das Training selbst. Das heißt, hier wurde nur das Auslösen der Muskelproteinsynthese untersucht durch tatsächlich die Ernährung und in Isolation. Also keine andere Mahlzeit und es gab auch keine anderen Nährstoffe. Hier fand man also raus, dass wenn man Whey-Protein in Isolation zu sich nimmt, auf nüchternen Zustand bereits 20 bis 30 Gramm in der Regel vollkommen ausreichen, um die Muskelproteinsynthese maximal zu stimulieren. Eine weitere Studie fand heraus, dass 20 bis 40 Gramm hochwertiges Protein reicht, alle 3 bis 4 Stunden, um den maximalen Effekt auf die Muskelproteinsynthese zu bewirken und dass wir hier das Bestmögliche für den Muskelaufbau bereits herausholen werden. Weitere Studien fanden heraus, dass 1,4 bis 3,1 Gramm je Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag den Muskelaufbau maximal unterstützen. Abhängig, also das ist jetzt eine große Rate, eine große Spanne, abhängig ist diese Spanne von der Kalorienbilanz, der Proteinqualität und dem persönlichen Trainings- und Fortschrittsstatus. Darüber hinaus gab es bisher keine Hinweise auf eine Art Obergrenze der Absorption. Das ist ja mehr oder weniger, was wir aus der Vergangenheit kennen. Der Körper kann nur 30 Gramm Protein je Mahlzeit absorbieren. Das stimmt so nicht. Was wir jedoch wissen, ist, dass diese gesamte Menge an Protein, also das ist jetzt ein Spektrum sozusagen, diese 30 Gramm, die halte ich für einen sehr starken Mythos, aber dass alles, was weit darüber hinausgeht, und das wissen wir, bisher gab es keine Hinweise darauf, dass das eben nicht weiter die Muskelproteinsynthese unterstützt bzw. steigert, da einfach der Überschuss, also wir erreichen ein gewisses Limit, die Muskelproteinsynthese arbeitet maximal und wenn dann noch Proteine über sind durch eine gegebene Mahlzeit, werden diese einfach zu Energie umgewandelt und verbrannt. Das ist für den Körper ein sehr komplizierter, aufwendiger Prozess. Wenn jedoch aber mehr als genügend Nährstoffe bzw. in diesem Moment mehr als genügend Aminosäuren vorhanden sind, dann wird der Körper das tatsächlich tun und kann dann daraus auch die Energiegewinnung unterstützen. Ebenfalls wissen wir aus vorigen Studien, und das ist im Grunde einer meiner liebsten Studien, das ist die Studie von Dr. Brett Schönfeld und Dr. Alan Aragon unter dem Namen How much protein can the body use in a single meal for muscle building aus dem Jahr 2018. Hier fand man heraus, dass 3 bis 6 Mahlzeiten pro Tag mit ca. 0,4 bis 0,55 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht optimal für den Muskelaufbau sind. Vor allem diese eine Studie, auf die lege ich persönlich sehr viel Wert. Darauf beruhen sehr viele unserer Empfehlungen und darauf beruht auch mein eigenes aktives Handeln als Athlet. Besonders wichtig ist für die Proteinzufuhr, das wissen wir aus weiteren Studien, dass wir vor dem Training Protein konsumieren sollten, eine gute bis maximal 2 Stunden davor, dass wir nach dem Training irgendwann Protein konsumieren sollten. Das anabole Zeitfenster ist deutlich größer, als wir es immer in der Vergangenheit geglaubt haben. Aber auch 1 bis 2 Stunden danach sollten wir ungefähr Protein konsumiert haben und 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Diese 3 Dinge sind grundsätzlich wichtig als eine Art Polarstern, um den Muskelaufbau zu maximieren. Die maximale Verwertung von Aminosäuren könnte darüber hinaus gesteigert werden durch eine verlangsamte Absorption. Also je langsamer grundsätzlich es absorbiert, das ist eine Theorie, das ist eine These, desto maximal könnten die Aminosäuren auch verwertet werden. Sprich, langsame Proteinquellen könnten hin und wieder vorteilhaft sein, diese mit einzubauen oder zusätzlich die Proteinquelle mit anderen Makronährstoffen zu konsumieren. Dafür fehlt jedoch ganz klar bis zum aktuellen Zeitpunkt der wissenschaftliche Beweis, und das ist mehr eine These als alles andere. Spannend, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ist eine weitere Studie, die wir auch untersucht haben für diesen Podcast, welche zum Beispiel ergeben hat, dass es keinen Unterschied gibt vor dem Zu-Bett-Gehen, ob man seine Proteinzufuhr aus, nur Beispiele aus dieser Studie, es gibt ja viele verschiedene Proteinquellen, aber dass es grundsätzlich keine Rolle spielt, ob die letzte Mahlzeit aus Casein sich zusammensetzt, also einer sehr langsamen Proteinquelle oder aber Whey-Protein. Und hier gab es diese eine Studie, jetzt habe ich tatsächlich leider nicht den Namen parat, dass hier Whey-Protein Casein ausgestochen hat sozusagen. Also vor allem in der Rate der Muskelproteinsynthese, dass das eher ein Mythos ist, dass Casein besser sei vor dem Zu-Bett-Gehen. Also wir reden ja so oder so über kleine Feinheiten, aber dennoch spannende Feinheiten. Und damit sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Was fand denn jetzt diese Studie heraus, diese brandaktuelle Studie von Jörn Trommelen und Kollegen? Hier nahm man 36 junge, gesunde und sportliche Probanden, die jedoch noch keine Erfahrung mit dem Krafttraining hatten. Also grundsätzlich Krafttrainingsanfänger. Wichtig für uns, das erstmal im Hinterkopf abzuspeichern. Diese Probanden absolvierten dann Krafttraining auf nüchternen Magen und bekamen danach eine Proteinzufuhr. Gruppe 1 bekam 0 Gramm Milchprotein, Gruppe 2 bekam 25 Gramm Milchprotein und Gruppe 3 bekam 100 Gramm Milchprotein. Hierbei handelt es sich um ein speziell markiertes Milchprotein, welches eine Infusion von Isotopenindikatoren beinhaltete, um die Verwendung im Körper später beobachten zu können. Analysiert wurde dann die Muskelproteinsynthese über 12 Stunden, wichtig, ohne weitere Nahrungsaufnahme. Die Forscher kamen dann zu dem Ergebnis, dass mit 100 Gramm Milchprotein die Muskelproteinsynthese nach 4 Stunden um ca. 20% höher ausfiel als mit nur 25 Gramm. Außerdem zeigte die Studie, dass die 100 Gramm Milchprotein dafür sorgten, dass die Muskelproteinsynthese im Grunde über die gesamte Zeit von 12 Stunden erhöht bleibt. Und genau das ist es, was für uns so unfassbar spannend ist und quasi dafür gesorgt hat, dass das Netz, zumindest die Fitnesswelt, in der wir uns befinden, auf dem Kopf stand und halt Aussagen getroffen wurden wie, iss mehr Protein und du wirst mehr Muskeln aufbauen und es gibt quasi kein Oberlimit an Protein, was wir konsumieren sollten und mehr Protein bedeutet immer mehr Muskelaufbau. Zu welchem Ergebnis kamen die Forscher jetzt aber noch? Ganz kurz hier zu den 25 Gramm Milchprotein. 66% des Proteins wurden hier absorbiert. Der Rest wurde vom Verdauungstrakt einfach verbrannt. 7% der Aminosäuren wurden in die Muskelzellen eingebaut und 9% der 12 Stunden Muskelproteinsynthese wurden durch das zugeführte Protein gedeckt. Bei den 100 Gramm Milchprotein wurden 53% des Proteins erfolgreich absorbiert. Der Rest wurde vom Verdauungstrakt verbrannt. Weniger sozusagen. 13% der Aminosäuren wurden in die Muskelzellen eingebaut und 27% der 12 Stunden Muskelproteinsynthese wurde durch das zugeführte Protein gedeckt. All das führte zu dem Fazit der Forscher, dass je höher die Proteinzufuhr ist, umso größer ist auch die Rate der Muskelproteinsynthese und dass es im Grunde keinen wirklichen Unterschied in der Oxidation der Proteinzufuhr zur Energie gäbe. Unfassbar spannend für uns. Jetzt wird es halt nerdig und jetzt müssen wir halt tiefer einsteigen und hier schalten die meisten Leute halt leider ab, beziehungsweise hier enden die meisten Social Media Posts und YouTube Videos, die eben nicht tiefer sich mit der Thematik beschäftigen oder aber auch nicht über den Tellerrand hinaus blicken. Grundsätzlich, wie mit vielen Studien, ist die richtige Interpretation unfassbar wichtig. Erstens, die Studie arbeitete mit Milchprotein anstatt Whey-Protein. Milchprotein besteht zu 80% aus Casein und zu 20% aus Molkeprotein, also Whey-Protein. Casein und Milchprotein sind deutlich langsamer in der Verdauung als reines Whey-Protein, wie ich es ja auch vorher schon vorgestellt hatte. Die Aminosäuren werden langsamer aufgenommen und die Muskelproteinsynthese hat mehr Zeit, die Aminosäuren umzusetzen. Zweitens ist das durchaus der Beweis für die vorherige Hypothese, dass die maximale Verwertung von Aminosäuren gesteigert werden könnte durch eine verlangsamte Absorption. Das habe ich weiter oben angesprochen, dass das aber bisher eher wissenschaftlich nicht bewiesen werden konnte. Eine langsame Proteinquelle bzw. durch einen zusätzlichen Makronährstoff in der Ernährung könnte dafür sorgen, dass die Rate der Muskelproteinsynthese grundsätzlich länger erhöht ist, weshalb es sich lohnt, auch Protein nicht unbedingt immer nur in Isolation zu konsumieren. Drittens, die Messung der Muskelproteinsynthese fand nach dem Training an relativ unerfahrenen Athleten statt. Dieser Punkt ist der wichtigste Punkt. Krafttraining steigert und verlängert die Rate der maximal möglichen Muskelproteinsynthese. Vorhin habe ich schon gesagt, aber die meisten Studien, die sich in erster Linie mit der Frage beschäftigt haben, wie viel Protein kann für den Muskelaufbau absorbiert und maximal verwertet werden, fand im Ruhezustand statt. Das heißt, ohne vorher absorbiertes Training und ohne, dass der Körper quasi grundsätzlich darauf geprimed ist, sensibler für jegliche Proteinaufnahme zu sein. Mit zunehmender Trainingserfahrung nimmt jedoch die Aktivierung der Muskelproteinsynthese in Reaktion auf Training und auch auf die Proteinzufuhr ab. Das bedeutet hier ganz klar für uns, dass ja, 100 Gramm Protein nach dem Training bei Trainingsanfängern zu einer höheren Muskelproteinsynthese geführt haben, dass man das aber grundsätzlich nicht verallgemeinern kann und man eben vorsichtig mit der Aussage sein sollte, dass grundsätzlich mehr Protein immer zu einem besseren Muskelaufbau führen bzw. immer mehr absorbiert werden können. Viertens, die Studie war extrem kurz. Die Studie dauerte aufgrund der immensen Kosten dieser speziellen Marker des Milchproteins nur 12 Stunden. Das heißt, wir reden hier über nur eine Mahlzeit und gemessen wurde die Rate auch nur über 12 Stunden. Darüber heraus ergibt sich, dass die akute Rate der Muskelproteinsynthese keine definitive Auskunft über den langfristigen Muskelaufbau geben kann. Sprich, diese Studie alleine lässt noch keinen Rückschluss über den langfristigen Muskelaufbau zu. Und genau hier schließt sich im Grunde der Kreis, denn wenn wir uns langfristige Studien anschauen, sehen wir halt das genaue Gegenteil. Nur einige für dich, damit du es mal gehört hast. Eine Mahlzeit pro Tag führt zu weniger Muskelaufbau, als es drei Mahlzeiten am Tag tun. Zitierung: Differential effects of one meal per day in the evening on metabolic health and physical performance in lean individuals aus dem Jahr 2022. Zwei proteinreiche Mahlzeiten und eine proteinarme Mahlzeit führen zu weniger Muskelaufbau, als es drei proteinreiche Mahlzeiten tun. Studie für dich als Zitierung: Evenly distributed protein intake over three meals augments resistance exercise induced muscle hypertrophy in healthy young men. Weitere Studie: Eine gleichmäßige Verteilung des Proteins über den Tag korreliert mit einer höheren Muskelkraft und auch einem besseren Muskelaufbau. Und die Aufnahme einer proteinreichen Mahlzeit vor dem Schlafengehen steigert den Muskelaufbau, was darauf schließen lässt, dass sich die gleichmäßige Verteilung über den Tag lohnt. Weitere Übersichtsarbeiten kommen zu demselben Ergebnis, dass wir mindestens drei proteinreiche Mahlzeiten haben sollten, die gleichmäßig über den Tag verteilt sind und dass das notwendig ist, um den langfristigen Muskelaufbau maximal zu unterstützen. Davon sollten jeweils eine dieser proteinreichen Mahlzeiten innerhalb von 1 bis 2 Stunden vor dem Krafttraining als auch vor dem Zubettgehen stattfinden, bei einer insgesamten Zufuhr von ca. 1,6 bis 2,2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Was bedeutet all das jetzt aber zum Henker für uns und das echte Leben? Grundsätzlich, die Muskelproteinsynthese, die Rate der Muskelproteinsynthese kann deutlich länger als 3 Stunden am Stück erhöht bleiben, sofern die zugeführte Menge hoch ist, sofern die Proteinquelle langsam absorbiert wird und sofern die Muskelproteinsynthese durch das Krafttraining grundsätzlich erhöht würde. Sprich, auch große Mengen Protein können pro Mahlzeit für die Muskelproteinsynthese genutzt werden. Zum Beispiel, wenn der Abstand von einer zur nächsten Mahlzeit sehr groß ist. Hier könnte es sich also lohnen, umso mehr Protein bei dieser früheren Mahlzeit zu konsumieren, um quasi dieses Zeitfenster zu überbrücken. Das kann jetzt zum Beispiel sein vor dem Zu-Bett-Gehen, ja, also die letzte Mahlzeit bis hin zur ersten Mahlzeit. Das kann sein, wenn man fastet oder wenn man intermittierendes Fasten betreibt, wenn man Ramadan-Fasten betreibt, dass man nicht denkt, dass alles sinnlos ist, weil man vielleicht keine optimale Verteilung hat, sondern diese Studie im Grunde uns ein bisschen Schwung gibt und sagt, hey, so haargenau müssten wir nicht sein, auch wenn es im Grunde große Limitierungen gibt und das wahrscheinlich das, also alles andere als ideal ist und wir das eben nicht generalisieren und pauschalisieren können. Dennoch ist quasi alles über 30 Gramm nicht umsonst gewesen und ich möchte mich zumindest dafür stark machen, dass es eine Tendenz gibt, dass die Rate der Muskelproteinsynthese eventuell länger erhöht bleiben kann, als wir es bisher in der Vergangenheit vermutet haben, auch wenn das wahrscheinlich mit voranschreitendem Trainingsstatus nicht so zu 100% relevant für uns und unser Leben sein wird. Zudem kommt ganz klar der Fakt, dass viele Athleten in der Praxis so oder so bereits die Schwierigkeit haben, auf genügend insgesamte Proteinmenge am Tag zu gelangen. Hier ist es natürlich für die Praxis absolut empfehlenswert, die Mahlzeitenfrequenz hochzuhalten und mit jeder einzelnen Mahlzeit Protein zu konsumieren. Die vorherige Studienlage und quasi der große Blick über den Tellerrand gibt uns hier Rückenwind, während es uns gleichzeitig dabei hilft, auf eine insgesamte hohe Proteinmenge am Tag zu gelangen. Das heißt, mehrerlei Dinge für uns und die Praxis. Auf der einen Seite gibt uns das ein wenig Mut, wenn wir halt zum Beispiel nicht eine perfekte Verteilung über den Tag sicherstellen können. Wir sollten mindestens 3 proteinreiche Mahlzeiten pro Tag anstreben. Wenn wir also nun unsere insgesamte Proteinmenge nehmen und das Ganze durch 3 teilen, dann kommen wir in der Regel, je nach Größe bzw. Körpergewicht und Trainingsstatus und Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit, je nachdem, wo du dich gerade auf deiner Fitnessreise befindest und welcher Wert der optimale Multiplikator ist sozusagen, dann werden wir in der Regel einen Wert erhalten, der deutlich größer ist als diese 20 bis 30 Gramm Protein. Also bei mir, wenn man jetzt zum Beispiel 200 durch 3 teilt, dann sind wir bei roundabout 65 Gramm Protein pro Mahlzeit, die ich konsumieren müsste, wenn ich versuchen wollen würde, meine Proteinzufuhr mit nur 3 Mahlzeiten abzudecken. Das heißt, damit würde ich mich deutlich über dem empfohlenen Wert oder dem vorherigen eventuellen, in Anführungsstrichen, Mythoswert befinden, dass man nicht mehr als 30 Gramm Protein pro Mahlzeit absorbiert bzw. verwerten kann hinsichtlich der Steigerung der Muskelproteinsynthese und somit auch des Muskelaufbaus. Diese Studie gibt uns jetzt quasi Rückenwind dahingehend, dass das ausreichend ist. Wenn wir 3 proteinreiche Mahlzeiten haben, etwas davon sollte vor dem Krafttraining stattfinden, etwas davon sollte irgendwann 1 bis 2 Stunden nach dem Krafttraining stattfinden und eine proteinreiche Mahlzeit davon sollte vor dem Zu-Bett-Gehen stattfinden, 1 bis 2 Stunden davor. Damit wird man sehr weit kommen. Ich würde jedoch nicht so weit gehen und ich finde, hier liegt quasi das Problem der falschen Interpretation oder auch der Überbewertung Studien wie dieser. Ich würde nicht so weit gehen und niemals die Aussage treffen, dass je mehr Protein wir pro Mahlzeit konsumieren, dass umso höher die Rate der Muskelproteinsynthese grundsätzlich sein wird und auch, dass sich das in einem besseren Muskelaufbau widerspiegeln wird. Dafür ist einfach die Studienlandschaft, die in eine andere Richtung zeigt, zu stark. Wir haben hier systematische Auswertungen, Meta-Analysen, als auch die Praxis, zumindest bei mir und dem Coachen, zeigt, dass wir hier gewisse sehr stark positive Effekte haben werden, wenn wir die Proteinmenge auf mehrere Mahlzeiten aufteilen. Bei einer Mindestfrequenz von 3 Mahlzeiten, die über den Tag verteilt liegt. Dennoch, und jetzt drehe ich mich quasi im Kreis und damit können wir die Podcast-Folge für heute langsam beenden, scheint es so zu sein, dass wir kein schlechtes Gewissen haben sollten, wenn wir zum Beispiel nur eine Frequenz von 3 sicherstellen können und hier deutlich mehr Protein pro Mahlzeit konsumieren, als eventuell in der Vergangenheit als ideal interpretiert wurde. Sprich, die Gesamtproteinmenge pro Tag und die Proteinqualität sind wichtiger als die genaue Verteilung über den Tag hinweg, Klammer auf, solange wir mindestens eine Proteinzufuhrfrequenz von 3 am Tag erreichen werden. Auf der einen Seite kann uns diese Studie also ein bisschen das schlechte Gewissen nehmen, wenn wir zum Beispiel keine Frequenz von 4 oder 5 am Tag erreichen und quasi somit weniger Mahlzeiten mit aber einer höheren Proteinmenge haben. Auf der anderen Seite könnte es uns eventuell dazu einladen, nach dem Training etwas mehr Protein zu konsumieren, da wir eventuell auch, du merkst schon, ich drücke mich hier ganz vorsichtig aus, weil mit solchen Ergebnissen muss man wirklich vorsichtig sein. Und wenn ich eines gelernt habe mit diesen Studien, das ist ganz furchtbar, dass man eben nicht zu definitiven Aussagen kommt. Oh mein Gott, ich habe das gehasst vor 8 Jahren, dass die Leute um den heißen Brei herumreden und keine definitiven Aussagen treffen. Aber das ist einfach so, je erfahrener du bist, desto vorsichtiger wirst du mit diesen Aussagen und desto mehr gilt es, das Ganze in den richtigen Kontext zu rücken. Anyways, was ich sagen wollte ist, es könnte sich eventuell lohnen, wenn du deine insgesamte Proteinzufuhr anschaust, dass du etwas mehr Mengen nach dem Training packst. Das ist so das ganz Vorsichtigste, was ich persönlich aus dieser Studie mitgenommen habe. Sie überzeugt mich nicht. Ich finde, sie ist aufgebauscht, sie ist aufgeblasen und fehlinterpretiert und dass die Grundvoraussetzungen für diese Studie nicht für uns zutreffend sind, weil die meisten von uns nicht reine Trainingsanfänger sind und eben nicht auch nur Protein in Isolation zu sich nehmen nach dem Training und darauf gehen, den Rückschluss zu ziehen, je mehr Protein man konsumiert, dass das immer grundsätzlich mit einer höheren Muskelproteinsynthese korreliert und einhergeht und dass alles bisherige quasi über Bord geworfen werden kann. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ein sehr kompliziertes Thema, dennoch, ich bleibe bei meinen alten Empfehlungen. Ich bin nach wie vor ein Verfechter einer gleichmäßigen Verteilung der insgesamten Proteinmenge, denn nicht nur zeigt das der Rest der Studienlandschaft, auch an fortgeschrittenen Athleten, auch an Probanden, die quasi nicht gerade aus dem Training gekommen sind. Und wir sehen hier über die langfristigen Studien, dass das tatsächlich zu einem besseren Muskelaufbau führen wird. Das habe ich dir gezeigt, das habe ich zitiert. Während es auf der anderen Seite, mal ganz dahin weggehend, was jetzt wirklich optimal ist für den Muskelaufbau, auch beim Fettverlust ermöglicht das uns eine sehr gute, intelligente Struktur in der Ernährung, welche uns Halt gibt, welche es uns erlaubt, dass wir uns an Routinen halten und auch für einen besseren, höheren Grad an Sättigung führt. Das heißt, es ist grundsätzlich figurfördernder, eine saubere, strukturierte Mahlzeitenstruktur sich zu überlegen, umzusetzen, ob das jetzt 3, 4 oder 5 Mahlzeiten über den Tag hinweg verteilt sind, ist eine Frage der persönlichen individuellen Präferenz. Aber wenn wir dann jedes Mal noch Protein hinzugeben, dann machen wir schon sehr viel richtig. Und daran möchte ich festhalten, weil das einfach so unfassbar gut in der Praxis funktioniert, als auch in der Theorie sich widerspiegelt, dass das grundsätzlich zu besseren Resultaten hinsichtlich des Muskelaufbaus bzw. hinsichtlich somit auch des Muskelerhalts im Kaloriendefizit beitragen wird. So viel dazu, so viel zu diesen neuen spannenden Studien und ob es ein Oberlimit oder ob es kein Oberlimit gibt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser nerdigen Podcast-Episode und wir hören uns zurück nächste Woche mit der nächsten Podcast-Episode. Alles Gute, maximal Anabolismus, bleib gesund, bleib munter, bleib progressiv. Bis dahin, alles Gute, dein Seat. Ich bin raus. Ciao. Hey Athlet, hier ist Seat nochmal. Kleiner Hinweis, wenn du mehr davon möchtest und direkt mit mir, meinem Team und 1000 weiteren Athleten durchziehen möchtest, stehen dir aktuell die Türen mit der 90-Tages-Challenge wieder offen auf www.90tage.de und ich wäre mehr als froh, dich hier über die nächsten 12 Wochen zu deiner Traumfigur begleiten zu dürfen. Ansonsten freue ich mich auch wahnsinnig über eine kleine Bestellung deinerseits auf quantumleapfitness.de oder aber über eine Bewertung zu diesem Podcast, denn genau davon lebt unsere Arbeit und dann gibt es uns auch tatsächlich noch im Morgen. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Mal dein Seat.